Ich habe ein Faible für diese kleinen Wagen, die alle aussehen wie aus Taxi Taxi.
Fast 100% der weltweiten IP für die Herstellung von Motoren, also Verbrennungsmotoren, liegt in Europa.
Das muss kommen. Es kann nicht anders sein. Der Druck wird immens werden. Das ist meine These sozusagen zum Sonntag. Einen zauberhaften guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wirst du nicht so freundlich begrüßt. Michel Stumpe ist hat sich wieder mal hergetraut, nachdem er letzte Woche abtrünnig war. Es ist wirklich, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Zuschriften ich bekommen habe, was da los ist, ob wir uns trennen. Die Bild-Zeitung hat angerufen. Es war völlig dramatisch. Aber ich kann alle beruhigen. Michel sitzt hier, wir haben uns sogar in München gesehen und ich bin saufroh, nicht nur, dass es dich gibt, sondern dass wir jetzt diesen gemeinsamen Podcast miteinander aufnehmen.
Das ist sehr lieb von dir, das war fast so ein bisschen wie so ein Take-That-Moment. Letzter Auftritt bei Wetten, dass und dann hat die Band sich getrennt, ja, aber zum Glück sind sie jetzt wieder zusammen. Ich glaube, die starten demnächst auch wieder eine Welttournee. Ja, also falls Interesse besteht.
Das ist ja immer mein großes Versprechen. Wenn ich mal 50 Millionen Euro im Lotto gewinne, mache ich, muss ich dann, glaube ich, meine Schwester nach Barbados schicken, wenn ich dort zumindest permanent sogar eine Bleibe kaufen. Und zweitens, ein Privatkonzert mit Robbie Williams. Das sind, glaube ich, immer noch die Versprechen, die ich gegeben habe, als ich so 15 war, als wir dieses immer...
Ne? Warum was Barbados?
Ich glaube, Barbados finden die einfach gut. Okay. Die waren schon zusammen dort. Ich wurde nicht mitgenommen, offensichtlich, wie immer. Ich wurde nicht mitgenommen, aber meine Schwester waren schon, meine eine war schon irgendwie 2-3 Mal da und die andere sind zusammen hingefahren. Fanden sie einen stabilen Urlaubsort, sagen sie.
Barbados habe ich sehr schöne Erinnerungen dran. Und zwar, als ich in die USA gezogen bin, dann hatten wir unsere Green Cards bzw. Visas noch nicht fertig. Meine Frau und mein damals noch nicht mal 3 Monate alter Sohn. Und dann mussten wir, nachdem wir 3 Wochen in Washington D.C. gewohnt haben, mussten wir nochmal das Land verlassen. Und ich habe dann geguckt, was am praktischsten wäre und welcher deutschen Botschaft man dann sein Visum bekommen könnte. Und das war einmal Kanada, Mexiko und Barbados waren so die Orte, die zur Debatte standen. Und Barbados war in der Tat der kürzeste Flugweg für uns damals über Miami. So, und dann sind wir nach Barbados geflogen. Da ist es aber so, dass sie das nicht so ganz genau nehmen mit Terminvergaben in dem deutschen Botschaft.
Das finde ich jetzt sehr stereotyp von dir. Das hätte ich mir überhaupt in den Karibik starten, das nicht so ernst genommen.
Wir hatten geplant ursprünglich, dass wir 4 Tage dort sind. Das wurden dann leider 3 Wochen.
Ja. Ihr seid immer noch dort gemeldet. Ich wohne seit 8 Jahren da.
mussten dann 3 Wochen auf Barbados bleiben und ich bin jeden Morgen zur Botschaft gefahren, habe mich angestellt und bin dann häufig nicht dran gekommen. Aber den Rest des Tages musste ich dann leider an den Hotelstrand.
Ja. Das sind die Härten des Lebens. Deswegen hören die Leute diesen Podcast, um einfach mal wirklich, weißt du, einfach mal Probleme aus dem Leben, die jeder kennt, wo man sagt, Mist, was mache ich denn heute, nachdem ich da auf Barbados stuck bin? Okay, das ist eine geile Geschichte, ehrlich gesagt. Das hätte ich auch gemacht. Also ich war noch nicht auf Barbados, aber take that Moment, den haben wir jetzt.
Weißt du eigentlich, was das bekannteste Getränk auf Barbados ist?
Das sag nichts. Das bekannteste Orangina?
Nee.
Ich liebe Orangina, deswegen habe ich jetzt gedacht, das wäre es vielleicht. Nee. Ist es ein alkoholisches Getränk?
Alkoholisches Getränk.
Dann irgendwas mit Rum?
Ja, schon mal gut, sehr gut.
Barbados
auf Libre. Den Namen, wenn ich den jetzt sage, dann.
Barbados Libre.
Ja, fast. Mount Gay heißt der. Ja,
okay. Wieso lachst du da?
Ja, Guy heißt ja fröhlich, da muss man doch lachen.
Das stimmt. Sehr gut, der Mount Gay. Und woraus wird also Rum und? Nee, also ja, Moment mal,
Zuckerrohr.
Die Zutaten wissen, jetzt Vorsicht.
Fermentiertes Zuckerrohr ist das. Und das wird dann gebrannt. Ja.
Boah, klingt nach Kopfschmerzen auf jeden Fall.
Aber schmeckt geil. Also wenn du da bist, bist du im Hotel mit so einem Cocktail, wirst du da empfangen, das ist schon eine feine Sache. Dann bist du auf Temperatur und dann kann der Tag kommen.
Oh.
Wir hatten da so einen alten Suzuki Jimmy, kennst du den? Von 1983.
Kannst du nicht mehr kaufen. Kannst du jetzt mal gucken, Gebrauchtwagen. Alle wollen einen Jimmy kaufen, das weiß ich zufällig. Ja. Das hat mir mal jemand gesagt, die wollte das auch mal kaufen. Super Auto. Mega Auto. Also, versuch den mal gebraucht zu bekommen. Der kostet gebraucht in Deutschland, keine Ahnung, immer noch 20.000 Euro jetzt oder so. Ist kein Witz, weil alle Leute diesen Jimmy haben wollen. Super, super, super cooles Auto.
Es ist ein geiles Teil. Wir hatten einen von 1983. Das war dann schon der modernere in der Flotte, hatten wir uns da geliehen. Da funktionierten auch noch zwei der vier Zylinder. Die waren aber auch zum Glück nicht ganz dicht. Deswegen die ganze Zeit, wo wir gefahren sind, haben wir so einen latenten Abgasgeruch im Auto gehabt und haben dann alle Fenster aufgemacht.
Und hat den Auspuff angebohrt, damit es lauter ist.
Ja, klar. Das war übrigens mein Tuning für meinen Golf damals. Mir ist der Auspuff abgefallen. Ich konnte mir keinen neuen leisten. Und dann bin ich 3 Monate lang mit einem abgerosteten Auspuff durch Wellingholzhausen gefahren. Und habe mich gefühlt wie der krasseste Tuner.
Ne?
Ja, ist krass.
Aber da gibt es also sowas wie Polizei, Ordnungsamt und solche Geschichten gibt es da bei euch nicht?
Doch, gibt's schon. Aber das ist genau ein Polizist, hatten wir. Und der musste dann halt auch pünktlich da sein, wenn du durch dieses Dorf gefahren bist, ne? Das war dann meistens nicht. Der hat, glaube ich, ein Mettbrötchen morgens um 10 Uhr mal gegessen. Da bin ich dann meistens durchgefahren.
Mettbrötchen, das klingt lecker. Ich esse ja wirklich viele Schweinereien. Das Thema mit den Mettbrötchen habe ich noch nie verstanden.
Ne?
Nee, irgendwie nicht.
Geil.
Leider können die Leute da
Ich habe Rettungsdienst gemacht und dann waren wir immer mit acht Männern auf der Wache. Und das Geilste war immer, wir sind morgens in Kaufland gefahren, haben uns 1 bis 2 Kilo Mett geholt, schönes Weißbrot und dann wurde erstmal gefrühstückt, wenn nichts dazwischen kam. Ja.
Darf ich noch eine Detour machen, immer wenn ich Mett höre?
Ja,
ich habe mal als ich ganz jung war, also quasi gerade 18, bei einer Radioshow gearbeitet, die hieß Domian. Da konnten Leute anrufen und sich, konnten ihre Probleme erzählen. Und also ja, Leute unseres Alters kennen das. Und jeder kennt auch,
oder was?
Ja, jeder kennt die Geschichte natürlich. Also sozusagen. Wir hatten mehrere solche Sachen, also Leute mit einem Fetisch oder also ne, die in eine Eisenbahn verliebt, in ein Auto verliebt, also irgendwie so auf Objekte. Aber ja, der Kamerad hat tatsächlich, das ist auch wirklich, da gibt es total viele Memes drüber, der hat sich immer so ein paar Kilo Mett oder Hack gekauft, das in die Badewanne getan und sich dann dort nackt reingelegt, weil er das eben besonders gut fand, weil ihn das sexuell erregt hat. Deswegen, vielleicht kann ich deswegen kein Mettbrötchen mehr essen. Ich habe vielleicht Angst, dass ich gar nicht mehr vom Frühstück wegkomme und dann den ganzen Tag so Zeug nur so mit meinem Gesicht durch dieses Mett durchgehe.
Ja, okay, alles klar. Also Selbstschutz, könnte man sagen.
8.44 Uhr, wir sind auf Betriebstemperatur. Die ersten Hörer haben schon ein Complaint bei der Bundesmedienanstalt
schon
eingereicht.
Michel,
also es gibt einige Sachen, über die wir reden könnten. Wir könnten direkt mit einem Partykracher anfangen, dass die Ostflanke der NATO gezielt verletzt wird von Russland und wir, glaube ich, einem Krieg näher gekommen sind. Oder wir reden über die IAA in München, auf der wir beide gerade zumindest bis gestern saßen. Du hast jetzt.
Lass uns doch mal damit anfangen, vielleicht.
Mist, ich habe es nochmal versucht. Ich würde sehr, sehr gerne über NATO reden. Nein, wir sind in München auf der IAA. Und haben uns gedacht, dass wir das auch thematisieren, denn wir sind ja Deutschlands führender Mobilitäts-Podcast und dachten uns, unsere Hörerschaft muss das wissen.
Was ist dir denn aufgefallen?
Ja, da sagst du was. Also erstmal, was uns als erstes aufgefallen ist, dass natürlich die IAA früher in Frankfurt war und der Frankfurter Bürgermeister, ich glaube seines Zeichens ein Grüner, wenn ich es richtig sehe, das geschafft hat zu vertreiben aus Frankfurt zur Freude aller Frankfurter. Das musste ich politisch einmal loswerden. Happy Days. Die Münchner haben es mit offenen Armen empfangen, aber das Konzept ist, du hast so einen Public-Teil dieser Messe, der ist in der Innenstadt, also Marienplatz vor der Frauenkirche und so weiter.
Mhm.
Vom Rathaus, Marienplatz vor der Frauenkirche. Vom Rathaus kommen die Ersten. Ich bin Dortmund-Fan, ich feiere meine Meisterschaften nicht da. Also da ne, mit Ständen, da werden Autos natürlich präsentiert, also eher so Publikumswirksam. Und dann hast du in der Messe selber natürlich so Fachbesucher. So, ich bleibe jetzt mal bei der Messe erstmal, weil der Populäranteil, da können wir gleich drüber reden. Also es stand ja schon ein bisschen so in der Zeitung. Also drei Sachen standen für mich raus. Also ich empfand, das heißt, wir haben eine Menge chinesische Aussteller. Das ist das Erste, was mir auffällt, können wir gleich drüber reden. Ich habe mich dort in die Autos reingesetzt, ich bin weder Ingenieur noch Designer. Und ich wollte jetzt möglichst sagen, das ist alles Schrott, die Schrauben kommen raus, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da meine Kinder mit zur Schule fahren kann. Ich habe mich in diese Autos gesetzt, wenn ich die Augen, ich habe einmal das Auge zugemacht, habe die Türen auf zugemacht, mal alles angefasst, mir überlegt, könnte das ein BMW sein oder könnte das auch ein Auto sein, was 40% weniger kostet von einer Marke, die ich noch nie gehört habe. Hätte man vielleicht, aber habe ich noch nicht. Letzteres ist der Fall. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich fand sowohl den Auftritt von Volkswagen als auch den von BMW wirklich gut. Ernsthaft gut. Also sozusagen, ne, dieser ich kann's, ID for everyone. So heißt er doch. Nee. ID one for one. Ich kann, mit der Nomenklatur tue ich mich schwer. One for all. So tue ich mich immer noch schwer. Von Volkswagen fand ich irgendwie super. Und dann BMW hat die neue Klasse vorgestellt. Da glaube ich, hast du, also ich meine, da kannst du aus dem Vollen schöpfen, denn ich habe das Gefühl, dass das, was ich mir auf diesem riesen, also das, diese ganze Bühne war ein großes Cockpit von einem, von diesem X3, dass man erfahren kann, wie die neue Klasse als Fahrer sozusagen, was du alles für Displays hast. Ich glaube, du hast das persönlich designt und das möchte ich gleich von dir erfahren. Und das Dritte ist, also viele Chinesen, BMW und VW fand ich wirklich gut. Und das Dritte war, dass autonomes Fahren eigentlich in Deutschland und Europa 2 bis 3 Jahre maximal weg ist. Das ist mein Eindruck gewesen, wenn du dort mit den entsprechenden Parteien sprichst. Das waren so die drei ganz, ganz großen Sachen und ehrlicherweise so viel Wunden lecken waren nicht. Also dieses Rumgejammere und alles ist schlimm und die Chinesen kommen, das habe ich nicht mehr gehört, weil die sind jetzt da, Spoiler, und ich habe so das Gefühl, vielleicht haben wir die Talsohle dann irgendwann erreicht und gehen mal wieder auf die Sachen, wo wir wissen, dass wir sie können und halten mal dagegen und hoffen nicht, dass die anderen langsamer laufen, sondern unangenehm wie es ist, fangen halt selber auch an, sozusagen schneller zu rennen und auf unsere Stärken einzuzahlen. Das habe ich mitbekommen. So, sehr, sehr diplomatisch.
Okay. Ich saß offen gesagt die meiste Zeit im Taxi, weil diese dezentrale Aufteilung der IAA, die hat mich offen gesagt ein bisschen fertig gemacht, weil wenn man überall unterschiedliche hatte ich Termine und bin die ganze Zeit zwischen Innenstadt und Messegelände hin und her gefahren. Also das war schon recht aufregend. Das kann man natürlich sagen, ich hätte mich anders organisieren müssen, aber dann hätte ich leider nicht so viel gesehen. Deswegen war es mir auch wichtig, da irgendwie so ein bisschen hin und her zu fahren.
Also warum Taxi und nicht U2? Jetzt mal ganz doof gefragt, weil das ist echt, das hat super geklappt mit Öffis.
Gute Frage. Also für mich war es am Ende, bin zweimal U2 gefahren und den Rest der Zeit Taxi, einfach weil das für mich schneller war. Ja. Die Beobachtung mit den Chinesen teile ich. Es waren 150 chinesische Aussteller dort vor Ort, ne? Also sowohl Automobilhersteller als auch Zulieferer. Das war wirklich der größte Aufschlag, den man sich vorstellen kann da. Dann, was die deutschen Automobilhersteller angeht, ist das Elektro, würde ich sagen, ist angekommen. Sowohl Mercedes als auch BMW haben mit BMW mit neuer Klasse und Mercedes mit dem GLE, der nächstes Jahr rauskommen soll, einen super Aufschlag gemacht. Zwei Fahrzeuge, die jenseits der 800 Kilometer Reichweite haben, die innerhalb von 15 Minuten 300 Kilometer Reichweite geladen werden können. Alles 800 Volt Infrastruktur im Fahrzeug. Also coole Fahrzeuge. Nachteil in Anführungsstrichen ist halt, die fangen halt bei 70.000 Euro an oder mehr. Und da hast du bei den Chinesen halt Fahrzeuge mit ähnlichen Specs gesehen, wie du schon sagst, einfach bei der Hälfte liegen, zumindest im Netto, im Brutto durch die Zollregelung Europas in Richtung China werden die mehr oder weniger da landen, wo die deutschen Fahrzeuge sind. Also das funktioniert zumindest ökonomisch, protektisch funktioniert das alles sehr gut. Ja.
Total. Und 101 Zölle für alle, die zuhören, am Ende zahlt das nämlich dann, tada, der Consumer.
Ja.
Einfach nur mal so, sozusagen, dass du so mal alle so das dass das so funktionieren sollte, dass du das dann selber, also diesen das Delta zahlen wir dann als Konsumenten.
Dann würde ich sagen, bei den Chinesen ist es jetzt so, dass sie begriffen haben, dass sozusagen deren Direktvertriebsstrategie nicht funktioniert, dass sie vor Ort Händler brauchen, die nicht nur die Fahrzeuge verkaufen, sondern genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, die Fahrzeuge auch warten können und reparieren können. Das heißt, da gab es viele Announcements auf der IAA von Kooperationen zwischen chinesischen Herstellern und deutschen Händlern und europäischen Händlern insgesamt. Das ist eine Neuheit, die sicherlich dazu führen wird, dass die Chinesen sehr viel stärker auf dem deutschen Markt aufschlagen würden. Da geht es gar nicht so sehr um Technologie, sondern vor allen Dingen um Vertriebsnetzwerke. Das fand ich ganz interessant. Und was auch echt spannend war, ist, dass in der Vergangenheit war man immer noch ein bisschen zurückhaltend bei der Motorisierung der E-Autos. Mittlerweile habe ich den Eindruck, das wird so ein bisschen Tesla-resk, ja, wird das aufgebohrt, das Ganze. Also zum Beispiel
1000 Porsche, PS-Autos, ja, in, ja. Was ist das, ein Clio? Wie viel hat der, 800 PS oder sowas?
Ja, den genau, der Renault 5 heißt der, der hat 680 PS. Dann hast du einen Opel, die einfach mal...
den Opel meinte ich, Entschuldigung.
Den Opel Corsa mit 1000 PS, den sie einfach mal auf die Straße gebracht haben. Und dann hast du einen Cayenne von Porsche, voll elektrisch, der nächstes Jahr kommen soll. Den haben sie noch nicht ganz enthüllt gehabt, der aber jenseits der 1000 PS haben sollte. Und da frage ich mich einfach mal, Leute, wer sollen die Fahrzeuge fahren? Ja, also das muss so eine gute Steuerungselektronik haben, dass das reguliert wird, diese Power. Ansonsten fahren sich die ganzen Leute tot, wenn du so viel PS unter der Haube hast, ja.
Also vielleicht ist schon der Raketenstart vorgeplant, also sozusagen, dass du schnell genug beschleunigen kannst, dass du dir
jetzt... Das sind halt Werte irgendwie in 2,5 Sekunden, ja, genau. Teilweise in 2 Sekunden von 0 auf 100. Ja.
Der Opel, glaube ich, das ist irgendwie 2 oder 2, irgendwas und der und ja, die anderen 2, waren 1, alle bei so 3, 3, 3, 5, also sozusagen eigentlich, das waren vorher einzig nur Supercars konnten so, also ein McLaren hat das irgendwie mal geschafft, aber den Opel persönlich mein Highlight, aber ich habe ja auch schon hier den, was war das, der Renault RS oder was, den wir letzte Woche, vor 2 Wochen besprochen haben. Ich habe ein Fable für diese kleinen Wagen, die alle aussehen wie aus Taxi Taxi. Weißt du, dieses...
Die sind geil, ne? Die haben alle irgendwie so 80er Jahre Stil wieder, so ein bisschen kantig, ja. Dann hast du, was auch ein Trend war im Optischen, vor allen Dingen war E-Ink. Das heißt, dass du von außen auf dem Chassis oder auf den Außenbauteilen E-Ink, also wie bei so einem Kindle, einfach Display hattest, mit dem du Emotionen, Schrifttexte, alles Mögliche teilen kannst, wo du dann draufschreiben kannst, bin kurz im Haus oder Auto ist nur kurz da oder du Arschloch, ja, wenn du jemanden überholst, ja, was weiß ich. Ja, also... Das ist schon echt.
Mir fallen so viele Sachen ein, die ich da draufschreiben würde. Die kann ich jetzt alle nicht nennen.
Du würdest wahrscheinlich gar nicht mehr aussteigen aus dem Auto und die ganze Zeit den Tag durch Berlin fahren.
Ich krieg ja von meinem Kind, mir ist wohl schon das ein oder andere Mal ein Wort rausgerutscht, das ich nicht benutzen darf, beziehungsweise meinen Kindern verbiete zu benutzen. Und da würde ich, deswegen sage ich das jetzt, werde ich jetzt nicht in die gleiche Kerbe schlagen, aber mir fallen viele Sachen ein.
Ja.
Das finde ich sehr gut. Das ist ja quasi wie so ein Stimmungsring früher, den du an der Hand hattest. Weißt du, wenn ein Auto grün leuchtet, da kannst du mich ansprechen. Wenn es rot ist, bitte geh weg von mir. Also E-Ink auf einem Außenauto ohne Mist, wirklich, da würde ich Geld zahlen, dass es nicht kann, weil ich das echt furchtbar finde, aber vielleicht sehe ich den Use Case auch nicht. Ich bin gleich wieder da. Ich parke in die zweite Reihe, so wie du in Osnabrück. Verstehst du? Ich brauche das nicht draufschreiben. Ich bin ein ordentlicher Verkehrsteilnehmer.
Ja, also das sehe ich auch nicht. Was allerdings spannend war, war die ganze In-Car, im Fahrzeug, die Technologie, die man hat wirklich Fortsprünge gemacht. Vor allen Dingen, was das ganze Thema Integration von Smartphones, von Diensten, Netzwerken etc. angeht. Auch Mercedes hatte gesagt, dass jetzt dieser neue GLE mit jenseits der 40 Apps, also 40 Integrationen einfach standardmäßig kommt, also ohne Apple CarPlay und ohne Google Auto. Und das ist schon einfach auch ein Zeichen, dass es da ein Umdenken gibt bei den Automobilkonzernen. Und
Damit, also ich meine, damit beschäftigt sich ja hier deine Firma Icon Inca doch versichtlich auch. Ich meine, das ist ja ein UX-Thema. Nach dem Motto, wollen Leute kommen rein, wollen sich mit CarPlay verbinden und dann haben, ne, dann Happy Days. Oder gibt es auch die Erfahrung, also wenn du eine native Integration anbietest, die direkt sozusagen vorinstallierst, die, ich meine, du musst dich doch trotzdem bald all den Diensten einmal anmelden, aber wenn du das installiert hast, dass eine gewisse Anzahl Nutzer das präferieren und dann über das sozusagen ihr Mercedes-Profil dann auf diese ganzen Sachen zugreifen. Oder ist der Drops eigentlich gegenüber Apple und CarPlay eigentlich gelutscht, weil du kriegst es nicht, du wirst nicht schaffen, dein Smartphone mit hunderten Apps und so weiter zu ersetzen, die jetzt natürlich nicht alle bei CarPlay 1:1 funktionieren und so, das ist auch klar. Da bin ich mir unsicher. Ich meine, ich lebe ja noch in der Welt, ich freue mich immer noch, dass mein Dacia Jogger, jetzt, ich benutze den seit 4 Monaten, der hat noch nicht ein einziges Mal ein Problem gehabt, mein CarPlay zu connecten. Also in der Welt lebe ich, weil ich einfach durch meinen California wirklich, ich bin durchs Tal der Tränen gegangen davor. Wirklich, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich schlimme Worte im Auto gesagt habe, weil das einfach nicht verbunden hat und ich musste einen Hard Reset machen. Also erzähl mir doch mal so ein bisschen, was ihr euch da so überlegt und was da die OEMs mit euch besprechen. Und wenn du dabei bist, erzähl uns sehr viel über BMW und das Riesendisplay, was ich da gesehen habe, denn das hast doch du designt, oder irre ich mich da?
Ich bin zum Glück nichts, oder leider, und zum Glück, ich weiß, ich kein Designer, also da den Schuh kann ich mir nicht anziehen.
Aber der Mike.
Der Mike Richter, genau, und aber vor allen Dingen das ganze Team bei Icon Inca und vor allen Dingen das Team in München, die waren natürlich sehr stark beteiligt und durften unterstützen. Ja, aber auch alleine natürlich nicht gemacht, sondern in Zusammenarbeit mit BMW, also das ist ein langjähriger Partner von der Icon Inca, und das hat gut funktioniert. Also zu der ersten Frage, meine Wahrnehmung ist, dass Bespoke-Apps, also Apps, die von den Automobilherstellern entweder hergestellt werden, also entwickelt werden, oder im Auto unabhängig vom Smartphone angeboten werden, eine begrenzte Daseinsberechtigung haben. Einfach weil der Großteil der Nutzer Mobile First die ganze Kommunikation und auch die Logins und auch die Anmeldungen etc. über das Smartphone macht. Und dann einfach aus, wie du und ich, aus Gemütlichkeits- oder Bequemlichkeitsgründen einfach ihr Smartphone connecten über Apple oder Google und dann quasi das Ökosystem da haben. Das ist ja auch die Herausforderung, die die OEMs jetzt gerade haben, dass es da eigentlich kein vernünftiges Gegenargument für gibt, solange du kein Smartphone produzierst. Ja. Und von daher, zumindest bei deutschen OEMs, die historisch aus dem Hardware- bzw. aus dem Fahrzeugmarkt kommen, würde ich da offen gesagt kein Geld drin investieren, weil diese Seamless Experience zwischen Smartphone und Auto, das machen die Hersteller der Smartphones, also Android und Apple, einfach viel besser, als die Automobilhersteller es jemals könnten. In China ist das ein bisschen anders. Da hast du ehemalige Handyhersteller, wie zum Beispiel in Huawei oder auch in Xiaopeng. Ja, Xpeng wirst du.
Meine Firma Xpeng, ja. Und Xiaomi. Ja, Xpeng.
Die kommen halt aus dem Smartphone-Markt und bauen die Operating Systeme für die Fahrzeuge wie ein Smartphone, und da hast du halt eine Seamless Integration, nennt sich das, also eine übergangsfreie Integration, und das ist das machen die schon gut, und das sollte auch nicht unser Vergleich sein. Und die zwei Haupttrends, die ich da sehe, ist auf der einen Seite, wenn du dir zum Beispiel den GLE von Mercedes anschaust, den neuen. Die haben so ein Hyperscreen, nennen die das, also 99 Zentimeter breites Display, das nicht mehr in unterschiedliche Segmente aufgeteilt ist, sondern wirklich über die ganze Breite des Fahrzeuges hinweg geht, wo du zum Beispiel YouTube für einen Beifahrer connected hast und abspielen kannst und so. Das ist der eine Trend. Und der andere Trend ist, dass die Hersteller wieder zurückgehen zu Knöpfen. Also ein bisschen weg von den 5, 6, 7, 8, 9 Displays, die du im Fahrzeug hast, wieder vielleicht zurück zu 1 oder 2. Einfach weil die Komplexität so zugenommen hat und auch die Kosten alleine für die Display und das Entertainment im Fahrzeug so zugenommen hat, dass du einfach preislich gar nicht mehr wettbewerbsfähig bist. Und das Problem ist gar nicht so sehr, die Displays zu verbauen, sondern dass die Herausforderung, die meisten Hersteller aktuell haben, ist, dass es gar nicht genug Content für die Fahrzeuge gibt, die du auf die Displays bringen kannst, um den Mehrwert irgendwie darzustellen. Es war nett, wenn der Beifahrer auf seiner Seite, wo damals das Handschuhfach war, irgendwie sich YouTube-Clips angucken kann. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist sozusagen bei der Fahrt erstens, wie sinnhaftig ist das auf der einen Seite, und zweitens, also wird das überhaupt genutzt? Das stelle ich einfach mal in Frage. Ich denke, das wird man ein, zweimal machen, einfach weil es cool ist und neu ist. Und danach wird das eher vielleicht ein Screensaver oder ein Fotohintergrund oder so, mehr als dass es irgendwie ein Bewegtbild-Device wird, wo man irgendwie jetzt großartig interaktiv mit arbeitet.
Das ist bei all diesen Demos so, ne? Das war auch, als wir in Las Vegas schon waren und uns da ein, zwei Sachen angeguckt haben und die Demos, und das war total beeindruckend, ne? Wir waren ja bei den Kollegen von Conti, wo ihr auch tatkräftig mitgeholfen habt und so. Das war echt super cool zu sehen, was du im Innenraum mit den Displays, sozusagen verschiedene Moods, die haben dann sozusagen, du konntest ein Konzert ganzheitlich dort sehen und irgendwie, ne, von Tür zu Tür ist dann sozusagen, ich sag jetzt mal, ein Pferd von der linken Tür über die Windschutzscheibe auf die rechte Tür Innenseite gelaufen und solche Sachen. Da hab ich mich als Laie schon gefragt, okay, ich liebe Black Beauty natürlich, ein großer und Lassie. Ich habe das sehr gerne, wenn da Tiere in meinem Auto rumlaufen, aber jetzt mal ohne Scheiß, was soll mir das bringen? Und habe dann halt immer gesagt, dass das vielleicht einfach, ich bin halt ein Boomer, ja, das ist halt vielleicht einfach nicht, ich bin nicht die Zielgruppe, aber ich verstehe es überhaupt nicht und habe auch wirklich noch niemanden getroffen, der sagt, das finde ich mega geil, mehr Displays sind geiler. Jetzt erinnere ich mich an die Folge, wo du sagst, ja gut, aber geh mal nach China, da ist eigentlich der Wert des Autos, wird daran gemessen, dass du eigentlich ein Home-Cinema hast, weil du nach der Arbeit mit Takeaway-Food vor deinem Haus sitzt. Und dort was guckst, das mag so sein, aber hier in Europa den Eindruck, das habe ich nicht. Mehr Knöpfe, haben wir auch schon thematisiert. Mein Bugatti Tourbillon hat ja auch Knöpfe. Nein, also dass das wieder kommt, kann ich total nachvollziehen. Also die Haptik ist einfach so viel besser. Ich möchte nicht irgendwelche Screens und rumwischen und sonst was. Es geht mir echt auf den Keks. Es ist einfach sehr viel. Ja, die Haptik ist anders und ich habe auch das Gefühl, dass die Präzision und die Geschwindigkeit, in der ich Sachen ändern kann, deutlich, deutlich höher ist. Ich frage mich, jetzt gucke ich mir das BMW, wir müssen vielleicht ein Foto reinmachen, aber man kann sich vorstellen, wie eben eines dieser ganz modernen Autos, ein super Display, ein Lenkrad, das eher rechteckig ist als rund, oder? Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Oder ich muss mal ein Foto angucken. Aber
ist nicht mehr ganz rund, aber
nicht mehr, ist nicht mehr ganz rund, so. Ist nicht mehr ganz, das ist das Richtige. Ist nicht mehr ganz rund. Aber auch dieses riesen Display vorne, wo meine Apps hin und her fliegen und sonst was. Und ich frage mich, ob es nicht da noch mehr Gegenbewegung gibt. Also dieser Bugatti Tourbillon mit seinem Display, wo alles sozusagen mechanisch ist und aussieht wie so eine Uhr, das ist natürlich Blödsinn, aber ich, also weniger Displays, mehr Knöpfe, bin ich dafür, aber kriegt man trotzdem diesen riesen Klotz an der vor dir als Fahrer sein soll, mit digitalem Tacho und. Ich ehrlicherweise, auch das lenkt mich noch ab und auch da habe ich keine Lust drauf. Aber vielleicht ist das nur Übergang, weil wir eh alle autonom fahren werden. Aber das ist wirklich, ich hadere da immer noch mit, obwohl es sehr schön ist. Es sieht wirklich schön aus, aber zum Fahren finde ich es maximal irritierend. Es ist wirklich, es lenkt einfach ab und es ist, ich mag es einfach nicht. Ich mag lieber minimalistisch.
Am Ende des Tages, glaube ich, ist es auch ein bisschen Geschmackssache, ne? Also wenn du die neue Klasse nimmst von BMW, ich finde, die haben das schon sehr, sehr smart gelöst, indem zum Beispiel so ein Panorama-Display, ehrlich gesagt, gemacht ist, das eigentlich gar nicht Medien darstellt, sondern eher wie damals, vielleicht kennst du ja noch dieses MacBook, wo oben so eine Item-Display war. So ist das, dass du am Ende des Tages quasi eine Erweiterung der Funktionalität da hast und die Displays selber sind minimalistisch und zeigen eigentlich das an, was du brauchst. Und was aber viel spannender ist, die Integration halt mit Licht im Fahrzeug, ja, mit Sound im Fahrzeug, mit Vibration vielleicht auch im Sitz, das ist insgesamt, denke ich, sehr gelungen. Und da gibt's auch viele andere Beispiele, zum Beispiel einen chinesischen Hersteller, Avatar heißen die, die waren da beim Königsplatz ausgestellt. Die sind noch nicht live in Deutschland, aber kommen demnächst. Die haben ein Büro in München. Die machen das alles schon echt gut, muss ich sagen. Und das Resultat ist halt, dass du einen sehr natürlichen Flow hast der Interaktion mit dem Fahrzeug. Jetzt kann man natürlich sagen, ich möchte das alles minimalistischer haben. Auch das gibt's ja mittlerweile schon. Es gibt zum Beispiel in einem Raum gibt's so Subsurface Displays, nennt sich das. Also Displays, die unter der zum Beispiel der Holzverkleidung im Fahrzeug sind, wo du gar nicht so gestochen scharf das Bild sehen sollst, sondern wo du eigentlich nur so Lichtakzente und Lichtpunkte sehen kannst oder emotionale Veränderungen im Fahrzeug etc. Das ist immer mehr am Kommen, dass du so Functional Material hast, heißt das. Also quasi Materialien, mit denen du interagieren kannst, die übers Display hinausgehen. So. Und das ist, denke ich, die Richtung, in die vieles gehen wird. Nichtsdestotrotz muss man einfach auch schauen, dass der nächste Schritt, wenn du zum Beispiel so holographische Sachen dir anschaust, ja, also so 3D-Interaktion, da gab es eine Firma aus den USA, der Name fällt mir gerade nicht ein, die schaffen es mit einem normalen Display, so einem Holo-Display, bis zu 6 Layer zu erzeugen in 3D. Also du brauchst keine 3D-Brille mehr aufsetzen, sondern du schaffst es sozusagen, dass du die Außenwahrnehmung hast im Fahrzeug plus dann bis zu 6 Lagen Bilder übereinander legen kannst, die dann das den Eindruck einer räumlichen Darstellung im Fahrzeug geben. Das ist schon cool. So, und wie du schon sagst, all das dient am Ende ja nur dazu, dass einmal die Fahrerfahrung besser wird, die Immersion, also wie ich mit dem Fahrzeug interagiere, besser und angenehmer wird und zukünftig aber auch vor allen Dingen, dass das autonome Fahren dazu führen wird, dass man entweder schläft im Auto oder sich halt unterhalten möchte, ne? Und dann kannst du halt entweder auf dein Smartphone schauen oder dass der Wunsch der Automobilhersteller zumindest mit dem Fahrzeug interagieren und da geht die Reise halt hin.
Also ich gebe dir recht, das ist Geschmackssache. Da bin ich beide bei. Ich überlege mir gerade sozusagen, ob ich jetzt, als ich dir zugehört habe, würde ich jetzt die gleiche Kritik an einem, keine Ahnung, ich bin in Japan noch nicht Zug gefahren, aber an einer Zugfahrt in Japan, die ich mir zumindest in 5 Jahren sehr, 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 sehr ähnlich zu dem vorstelle, was du mir gerade beschrieben hast. Ich habe vielleicht meine eigene Kabine, ich habe da, kann da mein Licht ändern, ich kann da sozusagen auf dem Screen meine Sachen gucken, arbeiten, was auch immer ich da vorhabe, würde ich das sozusagen nach den gleichen Kriterien beurteilen. Und ich glaube nicht, weil ich da eben davon ausgehe, dass ich da eben nicht selber fahre. Und damit, ne, da ist mir dann das Innenraum, die Immersion wahrscheinlich sehr viel wichtiger, weil das Teil des Erlebnisses ist und irgendwie der Grund, warum ich Zug fahre. Denn ich muss ja nicht selber fahren. Wenn mir jetzt beim Auto, also das Auto wird eher ein Zug, der ab und zu pünktlich ist. Darüber habe ich gerade nachgedacht. Und lege ich dann ähnliche Kriterien an wie eben bei einer Zugfahrt oder wie die meisten Leser vielleicht, First Class mit Emirates, ja, also sozusagen, einige werden das kennen, ja, dass man da eben sagt, hey, pass auf, da ist sie ja auch, findest du es auch gut, wenn du indirektes Licht hast und solche Themen. Und dann komme ich dann immer wieder drauf, dass ich vielleicht auch einfach gerne Auto fahre. Ich will vielleicht nicht autonom fahren die ganze Zeit, aber das werden wir dann in 5 Jahren in diesem Podcast beantworten.
Ich glaube, wir beide sind aber auch schon zu alt. Ich weiß nicht, ob wir nicht mehr die Zielgruppe sind, aber ja, wahrscheinlich wird das so sein. Ja.
Aber ist doch geil. Guck mal, ich bin jetzt knapp über 20. Nee, ich bin jetzt 43. Aber ja, vielleicht bin ich zu alt. Das kann schon sein. Also ich frage mal meine Kinder, ich habe ja so autonome Roboter zu Hause, die können 99% der Sachen alleine. Ich frage die mal. Ich finde das wirklich total faszinierend. Ich würde die mal fragen. Aber jetzt gut, guck mal, du musst so sehen, ich habe jetzt im Sommer Roadtrip gemacht in meinem Dacia, also wirklich teilweise 8-Stunden-Touren in diesem Ding mit 3 Heranwachsenden auf der Rückbank. Und da haben die sich auch nicht beschwert. Also, die hatten dann ein Handy irgendwann, dann wurden sie ruhiger. Ich weiß nicht, ob ich denen jetzt sage, das Innenraumerlebnis wird jetzt so und so, ob die. Vielleicht sind die versaut durch mich, das meine ich. Also ich habe denen schon so einen schlechten Standard geboten bis hierhin, dass die vielleicht auch schon im Herzen Boomer sind.
Ja, aber denk doch mal an deine Autofahrten früher, als du in dem Alter warst, ja, mit deinen Eltern. Da gab's noch diese Sitztrenner auf der Rückbank. So, und
auf
wenn,
diesen Prop. Du weißt gar nicht, wie sehr ich auf diesen Prop gewartet habe. Ich sage dir mal, wie meine Fahrten waren, als ich so 5, 6 Jahre alt war. Wir sind. Und das war super, ein Riesenerlebnis, ein wahnsinniger, das empfand ich immer als wahnsinnig toll, dass wir oder meine Eltern das möglich gemacht haben. Wir sind mit dem Auto nach Südfrankreich gefahren, weil mein Vater Südfrankreich super findet und wirklich echt eine große, der war selbstständig und so, das war wirklich, also Wahnsinn, dass sie es möglich gemacht haben, toll. Und wir sind da hingefahren, ich habe 2 größere Schwestern, die ich sehr liebe, eine 10 Jahre älter, eine 6 Jahre älter. Ich war damals ungefähr 5. Und dann war das, also A, erster Streit war, wer hat Batterien dabei für den Walkman, weil der war natürlich irgendwie, als wir die erste Landesgrenze da in Luxemburg oder wo wir auch lang gefahren sind, drüber gebracht, sind waren die Batterien leer. Das war aber nur das eine. Und dann hat, ich weiß nicht, welche meiner Schwestern, hat sie mir gesagt, ey, pass auf, boah, das ist so schade. Und ich so, ja, mit 5 oder 6, was denn? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Nee, das geht nicht. Ich so, ja, erzähl doch mal, was denn? Das ist so schade. Ich wäre auch so gerne nochmal so klein wie du. Ich so, ja, wieso denn? ja, guck mal, hier vorne, hier in diesem Fußraum, du passt ja genau noch in diesen Fußraum rein, wenn du dich da reinlegen willst, hinten dran. Da kann ich so ein Kissen reinlegen und da passt du genau rein. Und dann könntest du dich dort unten in den Fußraum legen, Klammer auf, während deine Schwester und ich oben dann viel mehr Platz haben und unsere Beine sozusagen auf der Rückbank gegenüberliegend aneinander halten können. Also haben meine Schwestern es geschafft, mich 10 Stunden lang in den Fußraum von diesem Opel reinzulegen und mir weiß zu machen, dass das eigentlich der beste Platz im Auto ist. Das ist die Geschichte dahinter. Ich bin immer noch traumatisiert.
Ja, das ist geil.
Muss ich mal vorstellen. Aber das Witzige war halt, mein 5-Jähriger, ich bin ausgestiegen und habe gesagt, Mama, das war die beste Autofahrt meines Lebens, denn ich konnte das machen und meine Schwester nicht. Also sozusagen der Tom Sawyer-Effekt.
Das ist so. Und
lass dir heute noch dafür bezahlen.
Je jünger die Geschwister sind, je größer der Altersabstand, desto mehr dürfen die auch, ne, im Verhältnis zu älteren Geschwistern im gleichen Alter.
Das ist so. Aber man muss sagen, um mich wurde sich wirklich super gekümmert. Also ich wurde nicht getreten dort unten, sondern die haben schon gewusst, pass auf, den Typen müssen wir jetzt happy halten. Und ich wurde wirklich sehr, sehr gut behandelt. Da waren Kissen unten drin, ich habe auch Süßigkeiten bekommen. Ich durfte beim Walkman mithören und so. Die waren schon clever, haben gesagt, pass auf, also jetzt, wir können ihn nicht jetzt da das Gefühl geben, er ist im Verlies. Und das wurde genannt das Kabuff. Ich musste ins Kabuff. Ja. Die hören das nämlich, diese Podcast, und ich hoffe, ja, ich warte auf die WhatsApp.
Dass es da nochmal eine Entschuldigung für gibt.
Mindestens eine. Nee, Quatsch. Das ist, ich habe meinen Kredit dafür aufgebraucht. Mit vielen anderen Sachen, die ich gemacht habe, wo sie mir helfen mussten.
Das andere, was mir aufgefallen ist, auch IAA, ist, dass vor allen Dingen asiatische OEMs sich gar nicht als Automobilhersteller verstehen, sondern Mobilität immer ganzheitlich denken und also Individualmobilität nicht damit aufhört, dass man quasi Menschen von A nach B bewegt, sondern dass man auch Gegenstände mobil macht. Was ich damit meine ist, zum Beispiel Xiaopeng, ja, hat Fahrzeuge, hat Mobiltelefone, hat fliegende Quadrocopter, die nächstes Jahr ausgeliefert werden sollen. Und seit neuestem auch eine der größten Flotten autonomer Roboter, also humanoider autonomer Roboter, die mittlerweile schon in den Fabriken von Xiaopeng mithelfen, Autos zu produzieren. So, und das finde ich ganz faszinierend, dass sozusagen diese Intelligenz, also physisch Dinge, entweder auf Rädern, auf Beinen oder via Propeller von A nach B zu bewegen, für asiatische und besonders chinesische OEMs das Gleiche zu sein scheint. Und das Spannende daran ist, du diversifizierst wahnsinnig dadurch natürlich, ne? Also du sagst nicht nur, ich baue nur Autos und wenn das nicht funktioniert, habe ich ein Problem, sondern du sagst halt, ich baue Autos, aber ich baue halt auch andere Sachen. Und der einzige westliche Automobilhersteller, der dem nahe kommt, ist Tesla. Ja, mit dem Optimus, ja, mit dem humanoiden Roboter. Die bauen jetzt keine Drohnen, sondern erweitert sozusagen Raketen, wenn man so möchte. Aber das finde ich ganz spannend. Und der einzige Automobilhersteller in Deutschland, der mir bewusst ist, der zumindest drüber nachdenkt oder auch vom R&D-Budget da investiert, ist auch wiederum BMW. Die sagen, wir wollen uns diese humanoiden Roboter auch anschauen und da zumindest mitschwimmen bei dieser ganzen Geschichte.
Ich würde ja mal gerne so eine X-Peng-Fabrik da drüben sehen, wie das genau am Ende dort läuft mit den humanoiden Robotern etc. Das ist für mich immer, also ich kenne das aus der westlichen Welt, gab immer so einen kleineren Skandal, es gibt eine Firma, die heißt Figger. Die haben mit BMW einen Piloten laufen in den USA und haben halt gesagt, wir haben da schon Dutzende Roboter deployed. Und dann hat BMW gesagt, ja, da stehen 2 an der Ladestation und die dürfen nachts, wenn keine andere Person in der Fabrik ist, laufen die da einmal von A nach B. Also gab es so ein bisschen irgendwie Disput, ob das jetzt überhaupt schon wirklich humanoide Roboter sind, die irgendwas Produktives dort machen. I would not know, wirklich war nicht dort. In China, ganz andere Sicherheitsstandards, aber ich würde wirklich gerne sehen, was diese humanoiden Roboter dort machen. Und auf der anderen Seite, Unitree, glaube ich, eine der wirklich großen Firmen, auch die dort Roboter bauen, Inspektionsroboter und so weiter. Wenn du sagst, Xiaopeng baut ihre eigenen, das ist einfach Das ist einfach nicht greifbar für mich. Also sozusagen auf der, weil ich sage das deswegen so, weil man ist auch schnell, also früher haben wir gesagt, die dort drüben kriegen noch nicht mal sozusagen eine Cola-Dose gestanzt. Ne? Jetzt hört sich's manchmal so an, die laufen jetzt schon über Wasser und können alles und alles ist perfekt. Das ist ja bei weitem nicht so. Also, aber ich, also das ist produzieren, das ungesehen, dass da was in den Fabriken ist, aber wie viel davon Schein ist und wie viel sein, das kann ich nicht auseinanderhalten. Das ist ja dasselbe mit autonomem Fahren. Also da scheiden sich ja auch die Geister. Sind da jetzt 10.000 Robotaxis wirklich schon überall unterwegs oder sind es einfach nur teleoperated Autos bei vielen Firmen? So ein bisschen fake it until you make it. Und ich, zu meiner Schande, ich war dieses Jahr nicht in China. Ich habe es mir nicht alles selber angeguckt, aber ich bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Und auch bei dem Thema, also sozusagen ist, ne, weil das natürlich sehr unfassbare Produktivitätsgewinn, dort Roboter einsetzen können oder ne, diesen Black Dark Factories, also gar keine Menschen mehr drin zu haben, sondern es wird komplett automatisiert produziert. Das wäre ja also quasi leider auch im militärischen Sinne, um mal auf das Thema zu kommen. Nein, aber das wäre natürlich, das wäre oberkrass. Das wäre wirklich Wahnsinn.
Also deswegen, es gibt Projektionen, wo gesagt wird, bis 2045 gibt es 10 Milliarden humanoide Roboter weltweit. Ja? Mhm. Und bis 2060 wird jeder Mensch mindestens 2 humanoide Roboter besitzen, beziehungsweise äquivalent. Das ist schon interessant, weil es wird halt zu einer gesamtgesellschaftlichen Restrukturierung kommen dadurch, ne? Und das finde ich so interessant. Aber jetzt in der jetzigen Phase, also jetzt September 2025, sind wir da noch ein Stückchen von weg. Aber die Karten werden jetzt halt schon verteilt. Und was ich auch ganz interessant fand, weil das scheint in gewisser Weise analog zu sein zu der Produktion und zur Herstellung von humanoiden Robotern, ist sozusagen der Wettbewerbsvorteil in Technologien. Und der ist vor allen Dingen, wenn du dir europäische Automobilhersteller anschaust, die ganze IP, fast 100% der weltweiten IP für die Herstellung von Motoren, also Verbrennungsmotoren, liegt in Europa. Inklusive der Maschinen, wo diese Motoren hergestellt werden. Und in Asien ist diese Technologie quasi nie etabliert gewesen. Auch in den sogenannten Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen wurde die Motorentechnologie, die Motoren-IP nie weitergegeben. Also es wurde gezeigt, wie du ein Auto von außen baust, wie du es von innen baust, was du für Circuit Board, also für Elektronik und sowas im Fahrzeug hattest. Aber diese Motorentechnologie wurde aus Europa nie exportiert beziehungsweise weitergegeben, auch nie lizenziert. Das führt dazu, dass in China zum Beispiel die Technologie, Verbrennungsmotoren zu bauen, quasi nicht existiert und auch nicht wettbewerbsfähig existiert im Vergleich zu europäischen Märkten. Und umso mehr unterstreicht das die Ambition der Kommunistischen Partei in China, direkt auf Elektromobilität zu gehen, weil sie da strukturell und wissensmäßig einfach einen Vorteil haben, sowohl was Batterien als auch Antriebsstränge etc. angeht. Und wir Europäer müssen jetzt quasi zwei Sachen machen. Also wir müssen nicht nur technologisch aufholen, sondern wir müssen auch produktionsseitig die Rahmenbedingungen schaffen, um möglichst schnell in dem Bereich aufzuholen. Das hängt vor allen Dingen dann mit günstigeren Energiekosten zusammen, aber gleichzeitig auch mit einem höheren Grad an Automatisierung. Und wenn wir uns da die Butter vom Brot nehmen lassen, dann haben wir einfach einen absoluten Standortvorteil. Das ist quasi Business-Klasse, One-on-One, erstes Semester BWL-Studium, ja. So, und da sehe ich noch nicht, wie Europa da sich positionieren soll. Muss aber sagen, jetzt der Aufschlag von zum Beispiel BMW auf der IAA lässt mich doch etwas positiver auf die ganze Sache schauen, weil zum Beispiel die neue Klasse, die ist jetzt so aufgebaut, dass du sowohl Verbrennungsmotoren als auch Elektromotoren auf dieselbe Plattform bringst. Mit dem identischen Interior, was die absolute Produktions- und Skalenvorteile bringt, wo du dann auch wiederum wettbewerbsfähig bist und ein Auto hast, was nicht nur attraktiv ist, sondern eben halt auch für den Weltmarkt gebaut werden kann und du das sehr dezidiert auch unterschiedlich für die Märkte produzieren kannst, wodurch du natürlich sehr viel wettbewerbsfähiger bist. Also Das haben sie wirklich smart gemacht und auch, ich glaube auch Mercedes ist aufgewacht. Es wurde jetzt immer gesagt, der GLE ist sozusagen die letzte Chance für den Ola Källenius. Wenn das nicht funktioniert, dann ist er weg vom Fenster. Das bleibt abzuwarten. Ich glaube aber auch da, durch die Besinnung auf die Urwerte von Mercedes, dass man auch da eine richtige und gute Entscheidung getroffen hat. Und machen wir da offen gesagt nicht so viel Sorgen.
Es sieht auf jeden Fall jetzt nicht mehr so aus wie so ein rundgelutschtes Sahnebonbon, richtig?
Ja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Nichts gegen die Sahnebonbons da draußen, aber unfassbarer Albtraum. Wie gesagt, Mercedes-CEO würdest du machen, Porsche-CEO hast du gesagt, würdest du machen. Hat dein Telefon geklingelt diese Woche oder hast du kurz mit dem Oliver Blume und dem Aufsichtsrat interagiert?
Nein, aber was Oliver Blume und VW macht, ist auch nur konsequent und ich finde auch wiederum sehr smart, dass sie auch sich wieder auf ihr Kerngeschäft besinnen, ne? Und zwar als größtes europäisches Unternehmen Fahrzeuge herstellen, die von der breiten Masse leistbar sind, also die breite Masse sich leisten kann, also Elektro-Kleinwagen in dem Sinne. Und auch zurückgehen zu der ehemaligen Produktpalette wie Golf und Polo. Also diese ID-Reihe wird nicht fortgesetzt, sondern es gibt den E-Golf und den E-Polo. Einfach weil das Marken sind und Emotionen sind, die die Nutzer und die Käufer mit diesen Marken und auch den Fahrzeugen verbinden.
Du weißt halt, was du bekommst.
Das finde ich total sinnvoll. Ja, genau.
Du weißt halt, was du sozusagen, du hast irgendwie, wenn mir einer Polo sagt, weiß ich halt, was du kriegst. Und ich auch da? Also ich finde die, also wenn das jetzt für 25.000 Euro, glaube ich, wird das jetzt, soll das sozusagen für einen Listenpreis in den Laden kommen. Ich glaube, also die Frage wäre sozusagen, kriegst du das nochmal ein bisschen runter? Also kriegst du das nochmal vielleicht auf 23 oder 22, aber letztlich öffnest du da einen Markt. Ich fand die Designs übrigens, also jetzt rein vom Auto, was du bekommen hast, ist auch die ID-Reihe, also ich meine, man sieht es ja in Verkaufszahlen, also sozusagen von den Top 5, jetzt bleiben wir mal bei E, von Top 5 E-Autos oder 7 haben wir letztes Mal vorgelesen, waren ja, wenn ich das richtig sehe, mindestens 3 VW-Produkte mit drin, in Europa zumindest.
Ja.
Und das heißt ja sozusagen, dass sie eigentlich wissen, also dass sie A, den Vertrieb haben, aber B, auch wissen, was man für ein Produkt sozusagen anbieten muss, zu welchem Preispunkt. Und dann hast, ja, Punkt. Und das, was du gesagt hast. Das sehe ich auch so.
Ja, und du hast halt bei VW hast du kalkulierbare Restwerte, ja. Das ist wichtig für die Leasingraten. Du hast ein stark etabliertes Händlernetzwerk, du hast ein Werkstattnetzwerk, also all die ganzen Standortvorteile, die die deutschen Automobilhersteller sich über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben, die müssen einfach auch genutzt werden, damit die Butter hier nicht vom Brot genommen wird von anderen. Auf der anderen Seite finde ich diesen Innovationsdruck total spannend, ja, und auch BYD will ja jetzt oder hat jetzt den Ziel rausgebracht, das ist als Familienkombi, das ist vergleichbar mit dem Passat, also will dem Passat, dem ursprünglichen von VW, da Konkurrenz machen als Kombi und die sind alle nicht schlecht und die kann man sich auch angucken und wenn die vom Preis-Leistungs-Verhältnis besser sind und es auch schaffen, dass der vom Service-Level vergleichbar oder besser sind, als das ein VW aufbaut, dann sind das wirklich ernstzunehmende Wettbewerber hier auf dem Markt. Das muss man einfach sagen.
Du hattest es genannt, sozusagen die ersten Großverträge mit wirklich, ich weiß nicht, wie der große BMW-Händler bei dir aus der Gegend aus Westfalen hieß, der da mit BYD Weller. Jetzt, bitte?
Weller.
Das ist ja der Touchpoint, den jeder Autokäufer und Kunde am Ende des Tages hat. Das ist dein Händler. Oft heißt Händler auch, dass dort eben eine Reparatur angegliedert ist und ich meine Reifen dort wechsle. Und das ist ja, also ich verstehe, dass das sozusagen pro Auto relativ hohe Kosten immer sind. Deswegen haben ja die deutschen OEMs gesagt, nee, wir wollen Direktvertrieb und wir wollen nicht mehr dieses Händlernetz haben etc. Das nimmt uns zu viel Marge weg. Und die Chinesen haben es direkt à la Tesla versucht, das hat aber nicht funktioniert, zumindest nicht in Zentraleuropa. Ich glaube, dass das schon ein guter Weg ist. Und ich glaube, diese Woche war es in der Zeitung und am Handelsblatt, ne, wo so haben sie ein, zwei Händler gefragt und die haben gesagt, pass auf, setzen Sie sich mal, also die jetzt gesagt haben, wir vertreiben auch BYD. Und er hat gesagt, ja, also hören Sie mal, setzen Sie sich mal in so ein Auto rein und fahren das Probe. Die Leute, die das machen, ehrlicherweise sind alle überrascht, wie gut das Fahrerlebnis ist. Und dann gucken die Leute auf den Preis. Und da hast du, also es ist eine ernstzunehmende Konkurrenz. Ich glaube, wir werden in 24 Monaten wirklich, wirklich eine Menge chinesische Autos auf deutschen Straßen sehen.
Die, die meistverkaufte chinesische Marke ist übrigens MG, eine ehemalig britische Marke. Aus welchen Gründen auch immer. Also es verkauft sich kein chinesisches, ausgenommen Japan natürlich, Toyota, logischerweise ein Lexus, aber kein chinesisches Fahrzeug oder Fahrzeugmarke verkauft sich mehr als MG.
Wem gehört die Brand?
Die gehört auch zum BYD-Konzern.
Gehört auch BYD, okay. Ja gut, aber jeder kennt sie, sind diese zwei roten Buchstaben, die so ein bisschen zusammengekrümmt da vorne drauf sind. Echt?
Ja. Ehemals, die haben vor etwas mehr als 80 Jahren haben sie Flugzeugmotoren gebaut. für die Spitfire. Das ist ganz interessant, dass so eine Marke, also finde ich wirklich, da kann man sicherlich lange jetzt drüber philosophieren, aber das quasi wirklich so emotional aufgeladene Marke.
Wahnsinn.
Das muss man Briten fragen, was der davon hält, dass das jetzt eine chinesische Firma ist. Die werden dir alle da ihre Meinung schon sehr explizit und das ist für Briten schon außergewöhnlich mitteilen, was sie davon halten, dass MG chinesisch ist und nicht mehr britisch. Das gleiche gilt übrigens auch für Rolls-Royce, ne? Also jetzt nicht die Automarke Rolls-Royce, die zum BMW-Konzern gehört. Das ist so grenzwertig für die meisten Briten, dass das einem deutschen Konzern gehört. Aber vor allen Dingen auch die Triebwerkseite, die mehr und mehr anteilsmäßig in chinesische Hand rollt. Also die Rolls-Royce-Triebwerke bauen vor allen Dingen oder fast ausschließlich für Passagiermaschine, bauen sie die Turbinen. Weil geht mehr und mehr in chinesische Hand, aktienseitig, weil der chinesische Staatskonzern oder Staatsbetrieb sagt, wir wollen unsere eigenen zivilen Flugzeuge bauen. Und das wird auch, denke ich, vor 2030 klar werden, dass Rolls-Royce da eine massive Inhaberverschiebung haben wird in Richtung Asien, speziell in Richtung China. So, also das, auch das muss man auch mal mittelfristig überlegen, ob das so gut ist. Solche Kerntechnologien sind es ja am Ende des Tages, denn zivile Luftfahrt ist einfach sowohl zivil als auch militärisch unverzichtbar für die Logistik. Die würde ich halt nicht abgeben. Ja. Das sozusagen nur am Rande, weil den anderen Größen Hersteller von Turbinen, der ansatzweise das machen kann, was Rolls-Royce kann, wobei Rolls-Royce echt schon Weltführer ist, ist Airbus, ja. Und Airbus ist der Hauptabnehmer Airbus halt. Und dadurch ist der Markt relativ begrenzt. Ja, ist einfach so. Und Turboprop, also für die ganzen, für diese A400M, also diese Transportmaschine der deutschen Bundeswehr, die werden alle von Rolls-Royce bestückt, die ganzen Maschinen. Ja. Das nur am Rande.
Happy Days. Ja. Ich überlege mir halt, also wenn du jetzt MG sagst, da stelle ich mir immer so einen kleinen English-Green, nicht Sportwagen, ne? So stelle ich mir immer die MGs vor. So ein bisschen wie ein MX-5, nur halt ein bisschen, also ja, ähnlich wie ein MX-5, sage ich jetzt, oder ein Miata. Und ich denke einfach drüber nach
ich sehe noch diese Zigarrenwagen, weißt du, mit diesen Stabfelgen, die in British Racing Green über die Racetracks ballern. Ja.
Sau geil. Aber sie hatten eine blühende Autoindustrie dort drüben in England, das muss man einfach sagen. Und die gibt es nicht mehr. Und das haben wir natürlich als Deutsche angenommen, weil wir einige oder viele dieser Marken gekauft haben. Aber eben, es ist nicht gesetzt, dass wir eine Autoindustrie haben in 30 Jahren in Zentraleuropa. Das ist nicht gegeben. Also das kann auch alles weg sein und das wäre wirklich massivste für Zerwürfnisse wird das sorgen. Und ja, ich glaube, vielleicht ist eine Stellschraube neben, dass man sagt, man muss eigene IP und Technologie aufbauen im Bereich Batterie. Das andere ist, dass man sagt, pass auf, der Masterplan ist AI und Automatisierung. Sozusagen, wir wollen alles geben, dass wir da sozusagen absolut weltmarktführend sind. Aber auch da sehe ich jetzt bei VW und bei BMW und überall nicht. Und zwar nicht, weil das keiner weiß, sondern weil natürlich als allererstes auch der Betriebsrat gefragt wird, wollt ihr, dass so ein Tool getestet wird? Und dann sagen die, könnten damit Leute ersetzt werden? Ja, das ist das Ziel. Und so, ne? Und ich sage das nicht leichtfertig, da hängen Existenzen dran. Das muss man schon gut managen. Aber wir können nicht sagen, wir machen es nicht, weil es eben auf mittelfristige Sicht leider dazu sorgt, dass eben Leute andere über Zeit andere Professionen erlernen müssen und irgendwie anders qualifiziert werden müssen. Sondern wir müssen eigentlich sagen, wir geben Vollgas und versuchen dann mit den Gewinnen dort und in der Veränderung dort vielleicht auch die Transition zu managen bei den Mitarbeitenden und so weiter. Das ist so ein bisschen mein Appell, aber das ist ja kein politischer Podcast hier und das ist natürlich auch so ein Schreien im Wald. Das ist ein bisschen wohlfeil, weil natürlich in unserer Blase würde das jeder unterschreiben, was ich gerade gesagt habe. Es ist vermutlich 100-mal schwerer, wenn du Friedrich Merz bist. Es ist immer sehr, sehr leicht zu sagen, Mensch, warum macht der Typ denn nicht einfach oder das Kabinett oder wie auch immer alle diese Änderungen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir einen wirklich riesigen Umbruch, auch bei der Mitbestimmung und solchen Themen, bis 2030 in diesem Land erleben werden. Und zwar wirklich massiv. Das muss kommen. Es kann nicht anders sein. Wir werden, der Druck wird immens werden. Das ist meine These sozusagen zum Sonntag, unqualifiziert.
Apropos Friedrich Merz. Ich habe
gestern Dank, gelesen. Dass wir was anderes reden. Nein, ja?
ich musste wirklich laut lachen. Und zwar ist rausgekommen, was Friedrich Merz im Monat für seine Frisur ausgibt. Hast du eine Idee? Also quasi von Steuern finanziert hat er einen Friseur, der ihm regelmäßig die Frisur fixiert. Und jetzt ist klar, wie viel das
kostet. Im Monat?
Im Monat, ja. Tipp mal. Ich musste so laut lachen. Vor allem, wenn man dann google mal gleich bitte Friedrich Merz, aktuelles Bild und schau.
Ich kenne seine Frisur, also jeder kennt seine Frisur. Also Frisur ist jetzt ein großes Wort, aber ich sage, pass auf, der 800 Euro.
Ja, fast. Die offizielle Zahl ist 12.000 Euro.
Nee. Aber muss da sozusagen von der GSG 9 beschützt werden, während der Haare geschnitten wird, weil der Typ dann mit einem Messer sagen, Kanzler ist?
Es ist auch besprochen worden mit dem Kanzleramtschef letzte Woche am Freitag. Und das ist die offiziell kombinierte Zahl. Und das Kommentar des Kanzleramtschefs war nur, wieso sieht er gut aus, die Frisur. Also von daher, das war ziemlich lustig. Und das Zweite, wo ich herzlich lachen musste gestern auf dem Rückflug aus München, saß neben mir ein Herr und das Flugzeug war komplett ausgebucht. Man muss allerdings auch sagen, also von München nach Osnabrück, das ist jetzt nicht die höchst frequentierte europäische Route, die man sich vorstellen kann.
Wundert man sich ehrlich gesagt, wenn man dir zuhört, wer dort alles wohnt, aber ja.
Ja, genau. Die Maschine war ausgebucht und dann habe ich meinen Sitznachbarn gefragt, ob er auch auf der IAA war, sagt er, nee, es war ein Treffen der Deutschen Bahngesellschaft und Gewerkschaft in München, zeitgleich zur IAA. Und dann habe ich ihn gefragt, wenn er bei der Deutschen Bahn arbeitet, warum er denn nicht mit der Bahn zurückfährt. Also von,
das hat er auch noch nie gehört,
von
die
München
Frage.
Nach Münster. Da hat er nur gesagt, ich bin noch nicht verrückt. Die Dinger sind nie pünktlich. Und ich musste so laut lachen. Ich habe da nur gesagt, lieber Freund, also ich habe mal gehört, irgendwie man soll seine eigenen Produkte nutzen, um zu merken, ob die gut oder schlecht sind. Das hat er dann nur ausweichend beantwortet, hat gesagt, er würde ja auch gleichzeitig noch, warum er das gesagt hat, weiß ich nicht, aber deutsche U-Boot-Bauer beraten. Aber da wird es gerade nicht vorangehen, weil es nicht genug Wasserstoff in Deutschland gäbe, mit dem diese U-Boote angetrieben werden.
Du hattest einen Field Day an dem Tag, oder? Also sozusagen für dich waren all deine Lieblingsthemen in einem. Also wir laden mal jemanden ein, der uns was über die Bahninfrastruktur in Deutschland erzählt. Ich möchte mit jemandem sprechen in diesem Podcast, der uns einfach mal sagt, pass auf, jetzt bleiben wir kurz bei den Fakten, dass es scheiße ist, okay. Ich möchte das mal verstehen, sozusagen. What would it take? Ich finde das einfach ohne Scheiß, weil das macht mich wahnsinnig. Also ich finde ja gut, dass man Sachen, Probleme, Voice Problems Offer Concerns. Das war mal unser eines unserer Leitmottos bei der Firma, die ich geleitet habe. Und das kam immer sehr gut an. Also sozusagen Voicing Problems, da sind viele Leute gut. Offer Solutions ist immer, da wird es immer relativ dünn. Nicht, dass wir das jetzt könnten. Also wir haben natürlich nicht die Informationen. Aber ich möchte das unbedingt mal aufbohren, dieses Thema, weil ich es verstehen will. Also genauso wie mit dem Handyempfang in den Zügen etc. Zumindest, dass man mal nachvollziehen kann, warum ist das so scheiße.
Und aber was Handyempfang, wenn du da jetzt nicht von mir eine elaborierte Erklärung,
ich werde jeden Tag nicht nur ein bisschen hübscher, wenn ich mit dir rede, sondern auch schlauer. Und jetzt, man soll immer on a high note enden.
Ja.
Jetzt hör mal auf.
True.
Lieber Michel, das ist ja immer das Schöne an dir. Ich habe versucht, diesen Podcast heute wirklich mehrfach zu derailen, aber du wolltest wirklich über die IAA sprechen und das fand ich sehr gut. Also es war eine gute Messe, es war super, dich gesehen zu haben. Wir haben an einem super, also einem Hypercar oder Supersportcar Event nochmal teilgenommen, abends um 11 Uhr im Kempinski, also wo Autos Stückpreis, glaube ich, 3 Millionen Euro, wenn ich das richtig gesehen habe, für die Profis unter uns, Apollo. Und Apollo Gumpert. Ja. Kenne ich natürlich, weil als Matchbox-Autos haben das meine Kinder. Daher kannte ich den Gumpert tatsächlich. Das war mein Highlight diese Woche, deine strahlenden Augen zu sehen, während du vor einem 3 Millionen Euro Supersportcar stehst und
davor
uns dir einfach gut geht. Und du sahst hervorragend aus. Also insofern, ich wünsche dir,
nur
das Beste und noch mehr Zeit mit mir. Ja,
ja, also das wünsche ich mir. Also, tschüss. Gute Woche. Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.